2. Timotheus 4, Abvers 9. Heute studieren wir wirklich die letzten Worte des Apostels Paulus. Er wird hier einige persönliche Mitteilungen an den Timotheus weitergeben und ein paar Infos und Grüße. Was mir zuerst aufgefallen ist, als ich diesen Abschnitt gelesen habe, hier Vers 9 bis Vers 22, 2. Timotheus 4, ist, wie viele Menschen Paulus erwähnt. Ich habe hier 15 Personen gefunden, die er bei Namen nennt. Wenn wir den Timotheus mitzählen, an den der Brief geschrieben ist, dann sind es 16 Personen, die der Paulus hier persönlich gekannt hat. Das zeigt mir, dass der Apostel Paulus nicht irgendwie so ein einsamer Star war, irgendwie der Superman, der alleine mit dem Herrn hier seinen Dienst durchzieht, sondern Paulus war ein Teamarbeiter. Er war keiner, der so alleine unterwegs war, gesagt hat, ich brauche keinen Gott, sind unterwegs. Nee, er war ein Teamarbeiter. Und Dienst im Reich Gottes ist Teamarbeit. Gemeindeleben ist Gemeinschaftsleben. Es ist Familienleben. Und Christentum bedeutet Gemeinschaft. Zuallererst natürlich Gemeinschaft mit dem auferstandenen Christus und in zweiter Linie dann Gemeinschaft mit den Geschwistern als Familie Gottes. Wir brauchen das. Wir brauchen alle Mütter und Väter im Glauben. Und wir brauchen Geschwister und Freunde und Gebetspartner. Wir brauchen Vorbilder und Ermutiger und Ermahner auf der anderen Seite. Wir brauchen alle Kinder im Glauben. Menschen, in die wir investieren und denen wir dienen. Und wir brauchen alle Menschen, mit denen wir uns ein bisschen reiben. Das ist das Schöne an Familie, ne? Freunde kann man sich aussuchen, Familienmitglieder kann man sich nicht aussuchen. Und wir brauchen das. Da lernen wir unsere Selbstsucht zu verleugnen und wir lernen zu lieben. Und nur so, nur in Gemeinschaft können wir geistig wachsen und können wir geistig reif werden. Es ist wichtig für unsere geistige Gesundheit. Ich habe eigentlich noch keinen Einzelkämpfer im Glauben getroffen, der geistlich wirklich gesund ist. Wir brauchen einander. Gottes Plan für uns als Christen ist Gemeindeleben, Gemeinschaftsleben. Gemeinde war Gott etwas sehr Wichtiges. In der Gemeinschaft, in der Familie Gottes ist auch ein geistlicher Schutz und eine Geborgenheit. Und ist auch ein ganz besonderer Rahmen, in dem Jesus ganz besonders wirkt. Er hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich ganz besonders mitten unter ihnen. Also es ist wichtig, isolier dich nicht von deinen Glaubensgeschwistern. Im Hebräerbrief wird uns das gesagt, dass wir das Zusammenkommen nicht versäumen sollen oder nicht vernachlässigen sollen. Es ist wichtig für uns. Und Paulus kannte offensichtlich die Wichtigkeit von christlicher Gemeinschaft. Gleichzeitig kannte Paulus auch die menschliche Schwachheit und was es heißt, enttäuscht zu werden. Auch das werden wir in diesen Versen sehen. Menschen werden uns immer enttäuschen, immer wieder. Wir haben andere enttäuscht, oder? Einzige, der uns nie enttäuschen wird, ist Gott. Und die einzige Art für uns, nicht enttäuscht zu werden von unseren Mitmenschen, ist, dass wir mit Enttäuschung rechnen. Dass wir nicht irgendwie so ein überzogene, perfektionistische Erwartungen haben an unsere Mitmenschen, dann werden wir enttäuscht werden. Die Situation von Paulus hier am Ende seines Lebens ist wirklich traurig. Er war im Gefängnis in Rom, er war ein Staatsfeind Nummer 1, er stand kurz vor seiner Hinrichtung und es war gefährlich, sich mit dem Paulus zu identifizieren. Und die allermeisten seiner Freunde, seiner Mitarbeiter haben sich von ihm abgewandt, hatten Angst, zu ihm zu stehen. Und hier sehen wir Paulus am Ende seines Lebens in der Todeszelle fast allein. Und wir spüren hier so einen Hauch von Einsamkeit in seinen Worten. Hat Sehnsucht, sein Kind im Glauben, seinen treuesten Mitarbeiter Timotheus noch einmal zu sehen. zeigt mir, dass auch der große Apostel Paulus nur ein Mensch war. War kein Übermensch, nee, er war ein Mensch wie du und ich, mit all den Gefühlen, die wir haben. Schwacher Mensch. Er hat einmal gesagt, wenn ich mich irgendetwas rühmen werde, dann ist das meine Schwachheit. Weil in meiner Schwachheit ist Jesus stark. War ein schwacher Mensch. Aber ein Mensch, der nicht zurückgehalten hat, sondern der sich ganz und gar Gott zur Verfügung gestellt hat. Und so konnte Gott ein großes Werk durch ihn tun. Und das will auch Gott durch dich und durch mich tun. Du kannst ein Paulus sein, du kannst eine Pauline sein. Es gibt keine Begrenzung für das, was Gott durch einen Menschen tun kann, der sich ihm völlig ohne zurückzuhalten hingibt und sich gebrauchen lässt. Gott sucht nach solchen verfügbaren Gefäßen, die er gebrauchen kann. Aber du kannst auch begrenzen, was Gott tun kann und tun will in deinem Leben. Nämlich, wenn du zurückhältst. Gott wird uns nicht vergewaltigen. Gott sucht Freiwillige, so wie Jesaja gesagt hat, hier bin ich, sende mich. Gottes Armee ist eine Freiwilligenarmee. Er wird uns nicht zwingen. Aber wenn du dich Gott ganz und gar hingibst, dann schnall dich an. Weil dann wird Gott was Großes tun in deinem Leben. Dann wird Gott dich gebrauchen über deine kühnsten Träume und Vorstellungen hinaus. Also wie steht's mit dir heute Morgen? Hat Gott dich ganz oder hältst du zurück? Gott hat ein großes Werk getan, ein übermenschliches Werk durch den Apostel Paulus. Und wir alle können zurückschauen auf sein Leben und sagen, wow. Das war nicht er selbst. Das war Gott, der durch ihn gewirkt hat. Und das will Gott auch in deinem Leben tun. Er will Großes tun. Aber im Leben von Paulus sehen wir auch, dass es einen Preis zu bezahlen gibt, wenn wir Jesus völlig nachfolgen. Und am Ende seines Lebens war der Preis, dass er fast allein war. Dass er einsam war. Seht hier im Vers 9, da schreibt er an den Timotheus, beeile dich, bald zu mir zu kommen. Das ist eine Dringlichkeit in diesen Worten. Timotheus, beeil dich, zu mir zu kommen. Ich weiß nicht, wie lange ich noch leben werde. Das war sein großer Wunsch, seinen Freund noch einmal zu sehen. Und dann schreibt er weiter im Vers 10, denn Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf, das heißt die jetzige Welt, die irdische Welt, die Welt auf dieser Seite des Grabes, lieb gewonnen hat und ist nach Thessalonik gegangen. Demas gehört wahrscheinlich zu denen, über die Paulus im dritten Kapitel geschrieben hat, dass sie das Vergnügen mehr lieben als Gott. Und er hat den Paulus, als die Umstände zu schwer wurden, hat er den Paulus verlassen und ist in irgendeine dieser griechischen Partystädte weitergezogen. Und das ist besonders traurig, die Geschichte von Demas. Weil Paulus den Demas im Philemonbrief in einem Atemzug mit Lukas und Markus und Aristarchus, den großen Männern Gottes, seinen Mitarbeiter nennt. Demas war zu einem Punkt sein Mitarbeiter. Und ist es möglich, dass ein Mensch begeistert ist vom Herrn und aktiv im Dienst ist für den Herrn und sogar ein Mitarbeiter eines Apostels sein kann und trotzdem abfallen kann? Und den Dienst verlässt, die Gemeinde verlässt, ja vielleicht sogar Gott selbst verlässt, ist das möglich? Ja, Demas ist ein Beispiel dafür und vielleicht kennt ihr auch solche Demase. Ich muss leider Gottes sagen, ich kenne solche Menschen, die Gott gedient haben, die begeistert waren und die jetzt nicht mal was wissen wollen von ihm. Das ist traurig. Und ich bin mir sicher, als der Timotheus diese Nachricht gehört hat, dass Demas den Paulus verlassen hat, weil er diese jetzige Welt, das Hier und Jetzt lieb gewonnen hat. Ich stelle mir vor, dass der Timotheus geschockt war. Dass er betrübt war. Dass sich gefragt hat, um was in aller Welt ist mit dem Thema passiert? Wie konnte sowas passieren? Und wir wissen es nicht genau. Was wir wissen, ist, dass der Demas die ewige Perspektive verloren hat. Dass er diese vergängliche irdische Welt mehr lieb gewonnen hat als die himmlische ewige Welt. Und wir kennen nicht die Einzelheiten, was der Grund war in seinem Leben. Ob es seine Lust war, die ihn getrieben hat, wo er gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr, ein heiliges Leben zu leben, ich will nach Thessaloniki gehen und die Sau rauslassen, Partys und Frauen und Drogen und was immer. Oder vielleicht war es Materialismus, dass dieses Loch, dieses Drecksloch, in das der Paulus eingesperrt war, dass es nicht länger nobel genug war für ihn. Dass ich gedacht habe, Mann, ich will ein größeres Haus und ich will einen Mercedes haben wie mein Nachbar. Vielleicht war es eine Karriere. Vielleicht war es ein Jobangebot dort in Thessaloniki, was ihn veranlasst hat, seine Loyalität Paulus und Gott gegenüber zu verlassen. Vielleicht war es der Traum von Ruhm und von dem schnellen Geld. Oder vielleicht war es die Sorge um seine Familie. Vielleicht ist er müde geworden im Dienst und hat sich gedacht, ich möchte einfach ein ganz normales, ein ruhiges, ein bequemes Leben leben. Diese viele Action und diese vielen Verfolgungen und Mühen und Entbehrungen im Dienst, ist müde geworden, ist es leid geworden. Ich weiß nicht, wir wissen nicht genau, was seine Gründe waren. Aber er war nicht gewillt, den Preis zu bezahlen für die Nachfolge von Jesus. Und er hat diese Welt mehr lieb gewonnen als Gott und sein Reich. Er hat es lieb gewonnen. Wenn ich dieses Wort höre, lieb gewonnen, dann vermittelt mir das den Eindruck, dass es ein Prozess war. Dass der Paulus nicht von heute auf morgen, oder dass der Demas, soll ich sagen, nicht von heute auf morgen den Paulus verlassen hat und Arbeit in Gottes Reich verlassen hat, sondern dass es ein Prozess war. Und wir haben vor einigen Wochen darüber gesprochen, dass wir einen Geschmack entwickeln können in unserem Leben. Ein Geschmack für diese Welt und für Sünde, für Selbstsucht, für Partys, für perverse Musik und Filme von mir aus, Materialismus, Drogen, Unzucht, Macht, Geschmack entwickeln können für diese Welt oder dass wir auf der anderen Seite auch einen Geschmack entwickeln können für Gottes Reich und die Ewigkeit. Gottes Wort zu studieren, Gott anzubeten. Geschmack nach reiner, nach heiliger, nach christlicher Gemeinschaft, nach reiner, heiliger Unterhaltung. Geschmack anderen zu dienen, diese Dinge. Denkst du, dass dir das passieren könnte, was dem Demas passiert ist? Dass es mir passieren könnte? Ich glaube ja. Paulus sagt uns im Korintherbrief, wer zu stehen meint, der soll aufpassen, dass er nicht fällt. Wir sind alle schwache Menschen. Und vielleicht siehst du dich schon in diesem Prozess in deinem Leben, wo du merkst, dass die Liebe zu Gott erkaltet, dass die Lust nach dieser Welt stärker wird. Vielleicht bist du schon faule Kompromisse eingegangen. Was können wir tun? Das Erste ist, dass wir so nah wie irgendwie möglich an Jesus dranbleiben in unserem Leben. Verleugne dich selbst täglich, wie Jesus gesagt hat, nimm sein Kreuz auf täglich und folge ihm nach. Das ist eine tägliche Entscheidung. Dass wir uns jeden Tag Gott zur Verfügung stellen als sein Werkzeug. Sagen, Gott, ich will nicht für den Teufel leben, ich will nicht ein Werkzeug sein für Ungerechtigkeit, sondern ich will dein Werkzeug sein zur Gerechtigkeit. Römer 6 spricht darüber. Dass wir jeden Tag Zeit mit ihm verbringen. Diese stille Zeit, wo wir sein Wort aufmachen und lesen und Gemeinschaft haben in seinem Wort, wo wir mit Jesus über das reden, was wir gelesen haben, über die Menschen, über die Dinge, die anstehen an diesem Tag heute. Füll deine Gedanken mit Gottes Wort. Und erzähl es anderen weiter, was Jesus für dich getan hat. Auch das schärft uns und lässt uns diese eigene Erfrischung erfahren in unserem Herzen und in unserem Leben. Und such dir gute Gemeinschaft. Wie gesagt, das ist wichtig. Da ist ein Schutz drin, da ist eine Geborgenheit, da ist eine Stärkung drin, wenn wir mit den richtigen Leuten abhängen, nicht mit den falschen. Wie gesagt, wir können einen Geschmack entwickeln in unserem Leben. Das ist das Wichtigste. Bleib an Jesus dran. Mit deiner ganzen Kraft. Mit deinem ganzen Willen. Vor allem, weil es ist eine Willenssache eigentlich. Es ist eine Herrschaftsfrage. Worauf richte ich mein Leben aus? Wovon lasse ich mein Leben beherrschen? Und zweitens, wenn du gemerkt hast, dass du schon abgedriftet bist, dass du diese erste Liebe, diese erste Begeisterung für Jesus verloren hast, was kannst du tun? Gott schreibt uns drüber in der Offenbarung im Kapitel 2, im Vers 5. Da schreibt er an die Gemeinde in Ephesus, der genau das passiert ist, denke nun daran, wovon du gefallen bist und tu Buße. Das heißt, bekenne es als Sünde und kehr um. Und dann tu die ersten Werke wieder. Diese ersten Werke, als du verliebt warst in Jesus und begeistert warst von ihm. Diese Dinge, wovon wir gerade vorhin gesprochen haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich solche Dinge lese, solche Leute wie in Demas, das jagt mir einen heiligen Schrecken ein. Und ich sage, oh Gott, ich möchte kein Demas werden. Hilf mir. Ich möchte ein Lukas sein. Lest hier weiter im Vers 10. Denn Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf lieb gewonnen hat und ist nach Thessaloniki gegangen. Crescens, haut so die Zähne raus, wenn es das liest. Crescens nach Galatien, Titus nach Dalmatien, dort wo die 101 Dalmatiner wohnen. Sind dort hingegangen, um zu dienen. Vers 11, Lukas ist allein bei mir. Der gute, treue Arzt Lukas. Der ist mit Paulus durch dick und dünn gegangen. Der hat den Glauben bewahrt. Er hat sogar Teil der Bibel geschrieben später. War ein treuer Mensch. Oh Gott, ich möchte kein Demas sein, ich möchte ein Lukas sein. Fällt dir jemand ein, für den du ein Lukas sein kannst in deinem Leben? Jemand, der einsam ist? Jemand, der Ermutigung braucht, einen Freund braucht, der einen geistigen Beistand braucht? Fällt dir jemand ein? Vielleicht ist es die alte Tante im Altersheim. Das ist eine wunderbare Sache. Lukas war der Einzige, der Paulus nicht verlassen hat in seiner schweren Situation, der ihm beigestanden ist. Und dann schreibt Paulus weiter, nimm Markus und bring ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Auch hier ist eine wunderbare, schöne Geschichte verborgen. Wunderbare, schöne Geschichte von Vergebung und Versöhnung. Hintergrund könnt ihr nachlesen in der Apostelgeschichte, Kapitel 12 bis 15. Als der Paulus mit dem Barnabas zur ersten Missionsreise aufgebrochen ist, da hat Barnabas, oder Paulus und Barnabas, haben den Neffen von Barnabas aus Jerusalem mitgenommen. War aus einer guten christlichen Familie. Die Gemeinde in Jerusalem hat sich zumindest zeitweise in dem Haus seiner Mutter getroffen. Also sind zu dritt ausgezogen auf die erste Missionsreise. Aber dann, als sie nach Kleinasien gekommen sind, hat der Markus kalte Füße bekommen. Und er hat das Missionsteam verlassen. Und er ist zurückgegangen zu seiner Mama nach Jerusalem. Und der Paulus war enttäuscht darüber. Und als Paulus dann in Apostelgeschichte 15 zur zweiten Missionsreise aufbrechen wollte und zurückgehen wollte und die Gemeinden, die sie gegründet hatten, ermutigen wollten, da wollte der Barnabas, sein Name heißt so viel wie Sohn des Trostes oder der Ermutigung, wollte der Barnabas seinen Neffen Markus wieder mitnehmen. Und der Paulus hat gesagt, nee, auf keinen Fall. Der ist nicht verlässlich. Erste Missionsreise war kein Zuckerschlecken, wenn ihr die nachlest. Die sind verfolgt worden, es war gefährlich, sind verprügelt worden, Paulus ist gesteinigt worden sogar. Und Paulus, sein Denken war, dieser unzuverlässige Kerl, der ist eine Gefahr für unsere Mission. Aber Onkel Barney hat gesagt, nee, der kommt mit. Komm, wir müssen dem eine zweite Chance geben. Paulus hat gesagt, Barney hat gesagt, Und in Apostelgeschichte 15, Vers 39 steht, es entstand nun eine Erbitterung, sodass sie sich voneinander trennten. und Barnabas den Markus mitnahm und nach Zypern segelte. Paulus aber erwählte sich Silas und zog aus, von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Haben gestritten. Beide waren so überzeugt von ihrer Haltung, dass sie nicht nachgegeben haben. Und sie haben sich zerstritten. Es entstand so eine Verbitterung, dass sie sich getrennt haben und dass sie getrennte Wege gegangen sind. Wer hatte recht? Barnabas oder Paulus? Wer hatte recht? Schwer zu sagen, oder? Vielleicht hatten beide recht. Barnabas hat das Potenzial in Markus gesehen und wollte ihn aufbauen. Paulus hatte die Mission im Blick. Er wollte den Job erledigen. Paulus hat gefragt, was kann er für Gottes Werk tun? Barnabas hat gefragt, was kann Gottes Werk, was kann der Dienst für ihn tun? Wer hatte recht? Wahrscheinlich beide. Und Markus hat beide gebraucht. Diese schmerzhafte Lektion von Paulus zu hören, du bist noch nicht bereit für den Dienst, du bleibst daheim, war eine wichtige Lektion in seinem Leben. Markus musste Treue und Verlässlichkeit lernen. Ist die Voraussetzung für den Dienst. Es ist wichtig. Im 1. Korinther 4 sagt Gott uns, dass Menschen, denen Gott den Dienst an dem Evangelium anvertraut hat, dass sie treu sein müssen. Das verlangt Gott von uns, wenn wir ihm dienen wollen. Wir sind in einem geistlichen Kampf. Und wenn du in einem Einsatzkommando bist, dann muss jeder seine Position einnehmen und seine Position halten. Sonst kann das tödliche Konsequenzen haben für die Kameraden. Na, stell dir vor, du bist in so einem militärischen Einsatzkommando und du bist in einem Straßenkampf und du stürmst voran und plötzlich fällt dir auf, der Kamerad, der dir den Rücken frei halten soll, der dir Feuerschutz geben soll, der ist nicht da. Warum auch immer. Vielleicht hat er sich nicht danach gefühlt, an dem Tag zu kämpfen. Vielleicht hat er Heimweh nach der Mama gehabt. Vielleicht hat er es vergessen. Vielleicht nimmt er die Dinge nicht so genau. Vielleicht lebt er nach seinem eigenen Zeitplan. Aber was immer die Gründe sind, der ist nicht da. Und das ist ein Sicherheitsrisiko, oder? Das ist eine Last für die Mission. Und Paulus hat gesagt, das können wir uns nicht leisten, so jemanden mitzunehmen. Und Markus musste das lernen. Er musste lernen, treu zu sein und verlässlich zu sein, egal was. Es war eine wichtige Lektion für ihn, für sein geistiges Wachstum. Und ich glaube, Markus war nicht der richtige Mann für Paulus und für diese Aufgabe zu dem Zeitpunkt. Auf der anderen Seite hat Markus aber auch den Ermutiger gebraucht, Barnabas, den guten alten Onkel Barni, den Ermutiger. Der hatte Geduld mit ihm. Der hat ihm gesagt, Markus, du kannst es lernen. Ich begleite dich, komm, Gott gibt dir eine zweite Chance. Und der Onkel Barni war die richtige Person für Markus. Die waren das richtige Team für den Zeitpunkt. Und Barnabas hat den Markus mitgenommen nach Zypern, in die weniger gefährliche Gegend. Es war ein guter Ort zu lernen und zu üben. Und der Paulus hat den Silas mitgenommen, offensichtlich einen reiferen Christen, und hat ihn mitgenommen auf die gefährlichere Mission nach Kleinasien. Jemanden, der bereit war. Und so hatte Gott zwei Missionsteams statt einem. Das Werk hat sich multipliziert. Gott hat sogar den Streit gebraucht, dieser beiden Männer Gottes, um die Arbeit zu multiplizieren. Und wenn wir das Leben von Markus weiterverfolgen, wissen wir, dass, oder die Tradition sagt uns das, dass der Markus ein Begleiter des Apostels Petrus geworden ist. Und auch Petrus war ein Mann, der untreu gewesen ist, der Versagen kennt. Er hat den Herrn verleugnet. Oh, ich bin besser als alle anderen. Wenn alle dich verlassen, ich werde zu dir stehen. Ich bin der Macher. Jesus hat gesagt, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Oh, auch wenn alle dich verleugnen, ich werde dich nicht verleugnen. Genau das ist passiert. Petrus war der richtige Mann für Markus. Er wusste, was es heißt, zu versagen. Er hatte Barmherzigkeit für ihn. Und Markus hat die Lektion gelernt. Markus hat das Markus-Evangelium geschrieben später. Und er hat sich mit Paulus versöhnt. Paulus hat seine Verbitterung losgelassen, hat dem Markus seine Untreue, sein Versagen verziehen. Und der Markus hat seine emotionale Verletzung losgelassen, die wahrscheinlich diese Ablehnung durch Paulus hervorgerufen hat, und hat dem Paulus verziehen. Und wir haben hier in dieser Geschichte ein wunderbares Beispiel, wie Gott Beziehungen heilen kann, wenn wir bereit sind zu verzeihen. Und wenn wir nicht zulassen, dass wir verbittert werden, wenn wir offene Herzen bewahren. Und hier schreibt der Paulus, bring mir den Markus mit, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Markus ist erwachsen geworden, er ist reif geworden. Und er war bereit und er war fähig, jetzt zu Paulus zu kommen, in die Höhle des Löwen, nach Rom, ins Gefängnis und ihm dort zu dienen. Ich möchte dich ermutigen, wenn du versagt hast, wenn du missgebaut hast, du kannst dann Markus werden. Sogar wenn du ein Demas warst, kannst umkehren, kannst Buße tun. Und wenn du Gottes Korrektur annimmst und dich formen lässt von Gott, kannst du ein Markus werden. Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Das ist wunderbar. Hä? Preis dem Herrn dafür. Vers 12. Tychikus aber habe ich nach Ephesus gesandt, wahrscheinlich als Ersatz für Timotheus, weil der Timotheus von Ephesus zum Paulus nach Rom kam. Tychikus habe ich nach Ephesus gesandt, den Mantel, den ich in Troas bei Carpus zurückließ, und die Bücher, besonders die Pergamente, bringe mit, wenn du kommst. Paulus war in einem kalten, finsteren Loch, der Winter steht bevor, und er hat gefroren. Sagt Timotheus, bring meinen warmen Mantel mit. Aber bring auch die Bücher mit und die Pergamente. Wahrscheinlich waren es Abschriften vom Alten Testament. Vielleicht sogar schon einige Briefe aus dem Neuen Testament. Vielleicht seine eigenen, die er geschrieben hat unterwegs. Paulus hat gesagt, ich brauche nicht nur den Mantel, der meinen Körper wärmt, ich brauche auch etwas, was mein Herz wärmt. Ich brauche das Wort Gottes. Was tust du, wenn du einsam bist und verlassen und dich entmutigt fühlst? Was tust du? Greifst du nach der Fernbedienung für den Fernseher? Oder nach der Flasche Alkohol? Oder nach dem Joint oder dem Schnulzenroman? Oder greifst du nach Gottes Wort? Das Beste, was wir tun können, wenn wir uns einsam fühlen, ist, Gemeinschaft zu haben mit Gott in seinem Wort. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Das ist wirklich das Einzige, was uns stärken kann, was uns tragen kann. All diese anderen Dinge sind Maskerade, halten nicht das, was sie versprechen. Vers 14, Alexander, der Schmied, hat mir viel Böses erwiesen. Der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Vor ihm hüte auch du dich, denn er hat unseren Worten sehr widerstanden. Er warnt hier den Timotheus und scheut sich auch nicht davor, die Leute beim Namen zu nennen. Das ist ein Teil des Hirtendienstes, die Herde zu warnen. Und ab und zu nenne ich falsche Lehrer auch beim Namen. Manchmal sagen Leute, das kann man nicht tun. Ja, warum nicht? Paulus hat es hier getan. Manchmal müssen wir das tun. Müssen die Dinge konkret beim Namen nennen. Ich möchte auch, dass ihr hier seht, dass es hier keine Spur von Rachegedanken in dem Paulus gibt. Er sagt, der Herr wird ihm vergelten. Das ist die Sache des Herrn, nicht meine Sache. Rache und Vergeltung ist etwas, worüber ich mir keine Sorgen machen muss. Weißt du was? Jeder Gedanke daran ist Verschwendung. Schon im Alten Testament sagt Gott, mein ist die Rache und die Vergeltung. Und er ist ein absolut gerechter und absolut weiser Richter. Und es ist so viel besser, dass er das macht und nicht wir. Weil er ist absolut gerecht. Wir sind es nicht. Gott ist absolut objektiv. Er weiß alles. Wir nicht. Wir haben nicht alle Informationen. Wir sind subjektiv. Aber Gott kennt die ganze Situation. Und wirklich, wenn wir uns selbst rächen wollen, ist es eigentlich Gotteslästerung. Was wir machen, ist, dass wir Gottes Platz einnehmen wollen. Wir Gott spielen wollen. Dass wir die Dinge in unsere Hand nehmen wollen. Ist ein Schritt des Unglaubens. Ist nicht mein Job, zu vergelten. Es ist Gottes Job. Was ist unser Job? Was ist mein Job? Mein Job ist zu lieben. Das ist, was Jesus uns sagt. Und darum sollten unsere Gedanken kreisen. Römer 12 schreibt der Apostel Paulus, oder Gott durch den Apostel Paulus: Vergeltet niemand Böses mit Bösen. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn. Zorn Gottes im Kontext. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Zitiert hier das Alte Testament. Also was sollen wir tun? Vers 20 in Römer 12. Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Lass dich nicht vom Bösen überwinden. Wann passiert es, wenn du verbittert wirst? Wenn du dich rächen willst, wenn du vergelten willst? Dann überwinde der Teufel dich eigentlich. Nee, überwinde du das Böse mit dem Guten. Was ist deine Aufgabe zu lieben? Und Liebe ist was Praktisches. Wenn deinen Feind hungert, koch ihm was Gutes zu essen. Wenn ihm dürstet, gib ihm zu trinken. Das ist, was Gott uns sagt. Das ist unser Teil. Liebe und vertraue den Rest Gott an. Wir können diese Dinge getrost in seiner Hand lassen. Gott ist ein absolut fairer Richter und gerecht. Er wird sich um die Dinge kümmern. Wir müssen keinen einzigen Gedanken an Rache oder Vergeltung verschwenden. Das ist Gottes Sache. Und ich weiß, diese Einstellung, das, was Gott uns hier sagt, ist nicht cool in dieser Welt. In der Welt, in diesen Filmen, wo die einsamen Helden blutige Rache und Vergeltung üben, das sind die coolen Leute. Nicht die, die ihre Feinde lieben. Aber wisst ihr was? Einmal mehr, Gottes Reich funktioniert anders als diese Welt. Und wenn Jesus selbst am Kreuz für seine Henker gebetet hat und gesagt hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn Jesus selbst an diesem Punkt der tiefsten Demütigung, die jemals irgendjemand in der ganzen Geschichte des Universums erfahren hat. Stellt euch vor, Gott, der nackt als Verbrecher am Kreuz hängt und gefoltert wird. Die erniedrigendste Hinrichtungsart, die es gab. War was für Sklaven, für Schwerverbrecher. Ein römischer Bürger durfte gar nicht gekreuzigt werden. Aber Jesus, Gott, der Mensch wurde, hing an diesem Kreuz. Größte Demütigung, die je passiert ist in dieser Welt. Und die Leute haben ihn angespuckt und haben ihn verspottet. Das, was Jesus passiert ist dort am Kreuz, ist die größte Ungerechtigkeit, die je passiert ist in diesem Universum. Mann, wenn Menschen uns Unrecht antun, wir selbst haben genug Dreck am Stecken. Wir sind ungerecht. Aber Jesus, er war der einzig Sündenlose, der einzig wirklich vollkommen Gerechte, der je gelebt hat. Und er wurde als Verbrecher hingerichtet. Und wenn Jesus sich nicht gerecht hat, und er hätte die Macht dazu gehabt, kein Zweifel daran, wenn Jesus am Kreuz geliebt hat und gebetet hat, wie können dann wir, die wir selber ungerecht sind, wie können wir jemals Gott ungehorsam sein und Vergeltung in unsere eigene Hand nehmen? Und wie können wir je an Bitterkeit festhalten und nicht vergeben und nicht lieben? Da haben wir kein Recht dazu. Absolut kein Recht. Wenn Jesus gesagt hat, Vater, vergib. Und wenn er geliebt hat am Kreuz, was können wir anders tun, als ihm nachfolgen? Und das ist genau, wozu Gott uns beruft. Und weißt du was, Gott erwartet nicht, dass wir das aus eigener Kraft tun. Weil natürlich, aus uns selbst können wir das nicht. Aber wenn du ein entschiedener Christ bist, dann lebt dieser selbe Jesus, der am Kreuz geliebt hat, in dir. Und er will dir Kraft geben und er will dir Liebe geben, das zu tun. Und er will es durch dich tun. Er ist mit dir. Und es ist wunderbar, dass wir anders leben können als diese Welt. Und anders, als wir früher gelebt haben. Das ist eine Verheißung, glaube ich, Gottes an uns auch hier. Nicht nur eine Ermahnung, sondern eine Verheißung, dass Gott sagt, du kannst wirklich so leben. Wenn du mich ranlässt in deinem Leben. Wenn du mich werden lässt. Du kannst wirklich so lieben. Und ist es nicht heil, ist es nicht wunderbar, so zu leben, frei zu leben, ohne Bitterkeit, ohne Hass, frei sein zu lieben, sogar unsere Feinde. Es ist Lebensqualität, Leute. Vers 16, bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich, es werde ihnen nicht zugerechnet. Niemand war bereit, für den Paulus in den Zeugenstand zu treten bei seiner ersten Anhörung, bei dem ersten Durchgang des Prozesses, der ersten Instanz. Niemand. Keiner seiner Freunde, für die er sein Leben riskiert hat. Keiner der Menschen, die er zu Jesus geführt hat und die er zu Jüngern gemacht hat, in die er jahrelang investiert hat. Als es wirklich darauf ankam, war keiner bereit, zu ihm zu stehen. Hatten alle Schiss um ihr eigenes Leben. Haben ihn alle verlassen. Hatten alle Angst. Niemand ist zu ihm gestanden. Bin mir sicher, das war eine herbe Enttäuschung für den Paulus. Und wie gesagt, Menschen werden uns immer wieder enttäuschen. Der Einzige, der uns nie enttäuschen wird, ist Gott. Aber seht auch hier. Niemand stand mir bei, sondern alle verließen mich. Es werde ihnen nicht zugerechnet. Paulus ist nicht bitter geworden, er hat vergeben. Und das ist, was Vergebung bedeutet. Es dem anderen nicht zurechnen. Das Unrecht, was er mir angetan hat. Das ist, was Vergebung bedeutet. Ist eine Entscheidung loszulassen, eine Entscheidung, die Sache ruhen zu lassen und die andere Person, die mir Unrecht angetan hat, so zu behandeln, als hätte sie das nie getan. Das ist, was Vergebung bedeutet. Eine Entscheidung, es nicht zuzurechnen. Und was in diesen Versen völlig fehlt, ist jede Spur von Bitterkeit. Bitterkeit ist die Frucht von Unversöhnlichkeit, wenn wir nicht vergeben. Wenn du vergibst, dann kannst du nie bitter werden. Und es ist wunderbar, so zu leben. Wie konnte Paulus es tun? Wieder nur aus Beziehung mit Gott. Nur aus dem Trost, der von ihm kam, aus der Kraft, die von ihm kam. Er hat auf den Herrn geschaut und nicht auf Menschen. Seht hier Vers 17. Alle haben ihn verlassen, aber dann sagt er, der Herr aber stand mir bei und stärkte mich. Der Herr stand mir bei. Als Christen fühlen wir uns vielleicht auch dann und wann mal einsam, aber du bist nie allein. Du bist nie allein. Gott ist bei dir. David hat im Psalm 27 gebetet, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht, vor wem sollte ich erschrecken? Sogar mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen, aber der Herr nimmt mich auf. Psalm 37, ich war jung und bin auch alt geworden, doch nie sah ich einen Gerechten verlassen. Jesus hat in Matthäus 28 gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung dieses Zeitalters. Ich bin bei euch. Und Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 8, wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch irgendwelche Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. In deiner schweren Stunde bist du nicht allein, so wie Paulus nicht allein war. Keiner von uns ist allein, wenn du Gott kennst. Und wenn du gerade durch eine schwierige Zeit gehst, möchte ich dir das zusprechen. Jesus ist bei dir und Jesus liebt dich, er hält dich, er trägt dich, er stärkt dich. Du bist nicht allein. Und auch wir sind da für dich. Seine Familie, wir wollen für dich da sein. Wir wollen Jesu Hände und Füße und Münder sein. Wir wollen gern für dich beten. Sag uns, wie wir dir helfen können. Du bist nicht allein. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Predigt vollbracht werde und alle, die aus den Nationen hören möchten, und ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwen. Auch erstaunlich. Paulus in dieser schweren Situation, in diesem finsteren, kalten Kellerloch, wo er wahrscheinlich in Dreck und Kacker gestanden ist, was gestunken hat, hat Paulus sich nicht selber leid getan. War nicht um sein Leben besorgt. Seine einzige Sorge war, ich möchte den Kaiser und diesen hohen Herrn da in Rom das Evangelium predigen. Das war seine Leidenschaft, das war seine einzige Sorge. Zeugnis abzulegen für Jesus. Und wenn das Gefängnis und der Gerichtsprozess und seine öffentliche Hinrichtung dazu beitragen kann, dann ist es okay. Und Paulus war voller Freude. So wie er auch im Philipperbrief schreibt. Ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen sind. Und im 2. Korinther 4 schreibt er, denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis, so hat er das gesehen, seine Situation, das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen, überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Und war die Perspektive von Paulus. Das war irgendwie so ein Furz, das war so ein schnell vorübergehendes Leichtes. Im Vergleich zu dem ewigen Gewicht an Herrlichkeit, was er an Schätzen im Himmel verdient hat, durch seine Treue für den Herrn. Und ich bin mir sicher, dass der Paulus wie auch der Stephanus vor seinen Richtern und vor seinen Henkern gestrahlt hat und dass er mutig und vollmächtig Jesus bezeugt hat. Und dass der Herr ihn gestärkt hat, wie auch jeden anderen Märtyrer, der seither Zeugnis ablegen musste mit seinem Leben für Jesus. Und wir, jeden einzelnen von uns, stärken wird, wenn wir zu Jesus stehen und wenn wir ihn bezeugen. Apostelgeschichte 1 hat Jesus gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Aus der Kraft des Heiligen Geistes. Aus seinem Beistand, aus seinem Trost. Und ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwen. Manche Ausleger glauben, dass es wörtlich ist, dass Paulus den Löwen im Kolosseum in Rom vorgeworfen wurde und die wollten ihn nicht fressen. Ich persönlich glaube, dass es eher unwahrscheinlich ist, weil römische Bürger wurden normalerweise nicht in die Arena geschickt. Manche glauben, dass der Kaiser Nero gemeint ist mit dem Löwen. Manche glauben, dass der Teufel gemeint ist, der Paulus abhalten wollte, frei und mutig Jesus zu bezeugen. Andere glauben, dass der Tod damit gemeint war, was Paulus sagt, Gott hat mich gerettet vor dem Tod. Vers 18, der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und mich in sein himmlisches Reich hineinretten. Ihm sei die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. Gott hat den Paulus in seinem Leben so oft vor dem Tod gerettet. Ich denke an Damaskus, wo sie ihm nachgestellt sind und ihm nach dem Leben getrachtet haben und sie haben ihn über die Stadtmauer runtergelassen in dem Korb. Und dann denke ich an Lystra, wo sie ihn gesteinigt haben und wahrscheinlich war er tot und Gott hat ihn wieder zum Leben auferweckt, weil er noch nicht fertig war mit ihm. Oder in Philippi, wo sie im Gefängnis waren und Gott hat übernatürlich hier die Fessel abfallen lassen und die Gefängnistüren geöffnet, hat ihn übernatürlich befreit. Oder in Jerusalem, als der Mob ihn lynchen wollte, im Tempel, und die Römer haben ihn befreit. Oder wo dann diese 40 Eiferer einen Bund geschlossen haben, nichts zu essen, bevor sie den Paulus nicht umgebracht haben. Und zufällig hat der Neffe von Paulus das gehört und hat es dem römischen Hauptmann gemeldet und sie haben ihn aus der Gefahrenzone herausgerettet. Oder als der Paulus Schiffbruch erlitten hat, und Gott hat ihn gerettet. Bei dem ersten Verhör sagt er hier, hat Gott mich gerettet vor dem Tod, aus dem Rachen des Löwen. Paulus hatte diese Zuversicht, die können auch wir haben. Wenn Gott nicht fertig ist mit uns hier auf dieser Erde, wenn Gott uns nicht heimruft, dann kann nichts und niemand unser Leben nehmen. Dann sind wir unter dem Schutz des Herrn. Das gilt auch für uns. Paulus wusste, es wäre ein leichtes für Gott gewesen, ihn auch aus diesem Gefängnis vor der Hinrichtung zu retten. Kein Problem, hat er so oft getan. Aber Paulus wusste auch zu dem Zeitpunkt, dass es Gottes Zeitpunkt war, für ihn heimzugehen in die Ewigkeit. Früher hat Gott ihn vor dem Tod gerettet, jetzt sagt er, Gott wird mich durch den Tod retten, in sein himmlisches Reich. Mann, wenn ich hier meinen Kopf auf diesen Henkerblock lege und mir irgendjemand mit dem Schwert den Kopf abtrennt, noch bevor mein Kopf auf den Boden fällt und aufschlägt, werde ich in Jesu Herrlichkeit sein, in seiner Gegenwart. Bin zu Hause angelangt. Das Leben ist für mich Christus und Sterben Gewinn, hat Paulus geschrieben. Und er hat geschrieben, ich habe Lust abzuscheiden und bei Jesus zu sein in seiner Herrlichkeit, denn das ist weit besser. Und ich glaube, er hatte Vorfreude. So wie ich den Paulus kenne, hat er sich bestimmt gedacht, hey, man stirbt nur einmal. Wenigstens ein würdiger Tod für Jesus zu sterben. Besser als Krebs. Wenigstens ein würdiger Tod. Ich glaube, Paulus hat so gedacht. Und da war keine Spur von Angst oder von Panik oder von Wehmut oder von Bedauern. Nee, er preist den Herrn dafür. Der Herr wird mich retten und in sein himmlisches Reich hineinretten. Ihm sei die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. Preist dem Herrn dafür. 1. Korinther 15, da hat Paulus geschrieben, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist der Tod, dein Sieg? Wo ist der Tod, dein Stachel? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn, Jesus Christus. Preis dich, Jesus. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Der Tod ist für diejenigen, die sich Jesus anvertraut haben in diesem Leben, nichts Schlimmes. Nichts Negatives. Ist nicht das Ende unseres Daseins, ist eigentlich der Beginn des wahren Lebens, wofür wir wirklich geschaffen wurden. Vollkommene Gemeinschaft mit Gott, selber vollkommen gemacht, Jesus ähnlich, in einem vollkommenen Ort im Himmel. Tod ist für uns nur die Geburt, ist ein Geburtskanal in das wahre Leben. Und so wie anders kann ein Nachfolger Jesu dem Tod entgegensehen, als die Menschen, die ohne Jesus in die Ewigkeit gehen und die keine Hoffnung haben. Wir haben eine wunderbare Hoffnung. Gott wird uns hineinretten in sein himmlisches Reich. Dietrich Bonhoeffer hat in einer ähnlichen Situation wie der Paulus, als er in der Todeszelle der Nazis gesessen hat, dieses Lied geschrieben, was wahrscheinlich alle kennen, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Das ist die Hoffnung, die wir Christen haben in Jesus Christus. Vers 19, grüße Priska und Aquila und das Haus des Onesiphorus, war die Schwester von Tequila. Lieben Freunde von Paulus, grüß sie. Wieder, Paulus hat in seiner schwierigen Situation nicht an sich selbst gedacht, nicht in Selbstmitleid versunken, hat an seine Freunde gedacht, an andere. Erastus blieb in Korinth, Trophimus aber habe ich in Milet krank zurückgelassen. Oh, oh, siehe da. Paulus hat offensichtlich noch nie was von dieser Wort des Glaubens Theologie gehört. Oder noch nie diese Fernsehprediger im Fernsehen gesehen, die gesagt haben, Christen sind immer reich und immer gesund. Zumindest, wenn sie Glauben haben. Du kannst es beanspruchen im Glauben, deine Gesundheit. Gott will alle Kranken heilen, zumindest alle Christen. Ja, ich glaube das. Gott will alle Kranken heilen und er wird alle Kranken heilen. Manche hier in dieser Welt und den Rest in der Ewigkeit. Gott wird alle Kranken heilen, die ihm vertrauen. Aber Jesus hat nicht alle Kranken geheilt. Er hat sehr viele geheilt in seinem irdischen Dienst. Aber als er da am Teich von Bethesda war, wo viele Kranke rumgelegen sind, hat er einen Mann geheilt. Und Paulus hat viele geheilt, oder Gott durch den Paulus. Sogar seine Schweißtücher haben sie Leuten aufgelegt und die wurden geheilt. Und auf sein Gebet hin sind sicher ganz viele geheilt worden. Aber hier schreibt er den Trophimus, den habe ich krank zurücklassen müssen, in Milet. Und Leute, das war nicht, weil Jesus oder Paulus oder Trophimus nicht genug Glauben hatten. Sondern einfach, weil Gott sich verherrlichen wollte in und durch die Krankheit. Genauso wie im Leben von Paulus, der auch einen Stachel im Fleisch hatte. Meisten glauben, es war eine Augenkrankheit. Und er hat gesagt, dreimal habe ich Jesus angerufen, dass er mich heilt davon. Und der Herr hat gesagt, meine Gnade genügt dir. Ich habe einen Plan damit in deinem Leben. Leute, diese immer gesund und Gott wird alle heilen, lehren, ist Humbug. Das ist schlicht und einfach falsch, das ist eine Irrlehre. Und an den Menschen, die sowieso schon krank sind oder die nicht geheilt werden, dann den schwarzen Peter zuzuschieben und zu sagen, du wirst nicht geheilt, weil du nicht genug Glauben hast. Leute, das ist grausam. Das ist falsch. Das ist feige. Diese Lehren sind nicht biblisch, sind biblisch nicht haltbar. Und hier haben wir eine Stelle, die das ganz klar widerlegt. Paulus hat einen seiner engsten Mitarbeiter krank zurückgelassen. Also was sollen wir tun, wenn wir krank sind? Oder wenn kranke Menschen zu uns kommen? Hey, lass uns beten im Glauben. Voll Vertrauen, dass Gott heilen kann. Lass uns beten für alle Kranken. Aber lass uns die Resultate auch dem Herrn überlassen. Und lass uns in ihm ruhen und ihm vertrauen, egal was. Ja, manchmal heilt er. Tanja hat erst Zeugnis gegeben vor 2 oder 3 Wochen. Gott sie übernatürlich von Krebs geheilt hat. Gott kann das tun. Und wir erfahren, dass Gott immer wieder Menschen heilt. Aber nicht alle. Gottes Pläne sind höher als unsere Wege. Und wichtig ist, dass wir ihm vertrauen. Das ist größerer Glaube, zu sagen, Herr, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das ist größerer Glaube, als zu sagen, Gott heilt alle. Das ist wahres Vertrauen. Wenn ich sage, Jesus, dein Plan für mein Leben, was immer es ist. Das ist echter Glaube, das ist großer Glaube. Alles andere ist oberflächlich eigentlich und sehr, sag mal, sehr weltlich, sehr fleischlich. Natürlich wollen wir alle, dass es uns immer gut geht und dass wir immer reich sind und immer schön sind, wie in den Fernsehserien. Aber es ist nicht das wahre Leben. Und der Punkt ist, dass wir gerade da das größte Zeugnis sind, wenn wir durch schwere Zeiten durchgehen. Und andere Menschen, die diese schweren Zeiten auch kennen, merken, dass wir was in unserem Leben haben, was sie nicht haben. Eine übernatürliche Kraft, die Gegenwart von Jesus Christus. Und das ist das größte Zeugnis. Nicht, wenn wir immer gesund und immer reich sind. Da werden die Menschen höchstens neidisch. Es grüßt dich Eubulus und Pudens und Linus, der war bei den Peanuts dabei, und Claudia und die Brüder alle. Das waren jetzt ein paar römische Geschwister, wie man den Namen schon erkennen kann, waren lateinische Namen. Der Herr Jesus Christus sei mit deinem Geist, die Gnade sei mit euch. Paulus tritt ab. Er hat den Lauf vollendet, er hat den guten Kampf gekämpft, er hat den Glauben bewahrt, er hat seinen Siegeskranz im Himmel empfangen, er ist zu Hause angekommen. Aber wir, die wir noch immer am Laufen sind und am Kämpfen hier in dieser Welt, wir brauchen Jesu Gegenwart in unserem Leben. Und wir brauchen seine Gnade, seine unverdiente Gunst. Und so sei der Herr Jesus Christus mit eurem Geist und seine Gnade mit euch. In Jesu Namen. Amen. Vater, wir danken dir für das Leben von Paulus. Was für ein Vorbild, Herr. Was für ein Kämpfer Gottes. Aber trotzdem ein schwacher Mensch. Aber wir sehen, was du tun kannst durch einen schwachen Menschen, der dir voll hingegeben ist. Gott, ich bete, dass uns das herausfordert heute Morgen. Dass es uns herausfordert, ganze Sache mit dir zu machen. Keine Kompromisse mehr, Jesus. Völlige Hingabe. Und ich danke dir für diese Wahrheit, dass du da bist, Jesus, in unserem Leben. Gerade in unseren schwersten Stunden, in unseren tiefsten Krisen, du bist da. Und ich danke dir, Herr, dass du uns Familie gegeben hast, dass wir einander tragen dürfen. Und Vater, wir brauchen deine Gnade, deine unverdiente Gunst in unserem Leben, jeden Tag, immer wieder neu. Wir sind gerettet aus Gnade allein, einfach durch Vertrauen auf Jesus und das, was er für uns getan hat. Und Herr, wir können auch nur jeden Tag leben aus Gnade allein. Ohne dich können wir nichts tun. Herr, wer ist fähig, seine Feinde zu lieben? Wer ist fähig, denen zu vergeben, die uns Unrecht angetan haben? Wir nicht, Gott. Musst du in uns tun. Veränder du unsere Herzen. Herr, gleich du unser Denken deinem Denken an. Und gib uns die Kraft, dir nachzufolgen, Jesus. Darum bitte ich dich in Jesu Namen.